Charlie.
Jetzt kommen die ganzen Hähne. Die kommen mir vor wie ein Ratatouille. Guck mal hier.
Oh. Carsten, Johannes, Markus.
Egal wie man es macht, es bleibt unvorteilhaft. So, weiter geht's.
Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu Captain's Dinner. Wissen Sie, das Leben von Schauspielern ist immer auch ein bisschen das Leben der anderen.
Guck mal hier, Special Intelligence Room. Wenn der hier heimlich telegrafiert, dann haben wir alle hier so gestanden.
Glamour, Hollywood, Mecklenburg. Ja. Um all das wird es heute gehen. Sie wissen es schon. Herzlich willkommen, the one and only Charlie Hübner.
Bonsoir Michel, Kapitän. Mon Kapitän, Jarif.
War er gerne Neandertaler? Verlieben oder Mauer gucken? Und wie oft wurde er gemustert?
So. In jedem Wald gibt's eine enge Stelle. Das ist so.
Hast du gesagt, in jedem Wald gibt's eine enge Stelle?
So ist das. Deswegen
klaue ich den Spruch.
Guck mal, das ist jetzt nämlich wahrscheinlich die eigentliche Challenge.
Das ist die eigentliche Challenge. Aber die wird von vielen Leuten auf eine interessante Art und Weise genommen. Und daran messe ich den Gast ein wenig auch. Die Intelligenz. Ich warte seit 8 Jahren.
Seit 8 Jahren? Ja. Du hast das auch noch gezählt.
Ja, ich habe das gezählt, weil du bist, bitte, das ist dein Platz, der Chef hier, Kommandantensitz. Du gehörst zu den wenigen Menschen, deswegen wollte ich auch so gerne haben, wo ich nicht weiß, wie er ist. Ich konnte nicht sagen, was du trinkst. Normalerweise habe ich dann einen Rotwein oder ist ein Weißwein oder ein Champagner oder was. Ich konnte das nicht einschätzen. Aber sonst habe ich auch Unalkoholisches. Ich habe auch noch einen anderen Sekt. Ich habe auch Schnaps. Ich habe auch Bier. Und ich habe das extra heute für dich gekauft, weil ich dachte, vielleicht trinkt der Mann Spiced Rum und Cola einer No-Name-Marke. Ich war mir nicht sicher. Ich habe einfach ins Dunkle geraten.
Aber warum nicht?
Dann also nimmst du das und ich nehme hier Ostsekt.
Also Spiced Rum hier. Und Cola einer
Spiced
No-Name-Marke.
Rum ist eigentlich eine gute Geschichte. Und er ist auch nicht kalt. Deswegen
ist
er
gut. Das ist Lemmy-Style.
Hast du gedient?
Nein.
Musste man im Osten nicht? Oder was ist passiert?
Doch,
warum?
Ich bin ja 72er Jahrgang und ich hatte Wohlsein. Jetzt müssen wir
Prost, erstmal erst auf mal. Uns.
Auf uns, auf die Diener. Ja, kann man auch machen.
Kann man machen. Du kannst überall abstellen. Es gibt keine Etikette. Du kannst machen, was du möchtest.
Das ist ja wunderbar.
Ich hoffe, dass
wir haben. Also ich wurde noch für die NVA gemustert. Das erste Mal 1989 im Frühjahr. Und da wurde ich damals. Für die NVA. Und da wurde ich sozusagen gemustert und gesagt, das kommt dann alles auf dich zu. Dann war die Wende. Dann wurde ich wieder gemustert und wurde rausgemustert, weil nicht tauglich. Ich habe aber bei der Musterung auch scheiße gebaut. Ich habe vorher geraucht und Bier getrunken und bin rein, habe so Liegestütze gemacht und sah wirklich nicht gut aus. Und habe gesagt, ich will unbedingt zur Armee, so Felix Krull-mäßig. Und dann haben die gesagt, der Typ, und dann war ich erst mal raus. Aber es war ja alles so in der Unruhe. Und dann war 93, im Frühjahr wurde ich nochmal gemustert, kurz vor Studiumbeginn. Und auf einmal war ich eingemustert. Nee, 92, vorm Studium. Aber ich wurde dann mitgeteilt per Schreiben für Fallschirmjäger und Hochgebirgstruppen. Und ich sage, was machen wir jetzt? Und dann hat das Kreiswehrersatzamt in Neustrelitz gesagt, also Sie sind ja auch Berufsanfänger und das ist ja auch ein harter Markt und so. Also schreiben Sie doch mal, dass Sie jetzt einen Studienplatz in Berlin haben. Das ist ja auch schwer und vielleicht können wir das verzögern. Da habe ich so einen Brief an den Bürgermeister geschrieben und an das Kreiswehrersatzamt, dass ich da raus möchte, dann wurde ich rausgelassen. Da war ich an der Schauspielschule in Berlin, das war dann so 94, 95. Dann war auf einmal, dass ich wieder gerufen werden sollte, dann hat die Schauspielschule einen Brief geschrieben, das geht nicht. Und dann war ich in meinem Erstengagement in Frankfurt, das war kurz vor Scharping als Verteidigungsminister, da wollten die mich wiederziehen. Und dann hat die Bürgermeisterin der Stadt Frankfurt, Petra Roth, gesagt, das ist ein Berufsanfänger, der hat hier gerade angefangen. Und der ist so hochtalentiert, also das wäre ganz schade für seinen Weg, wenn der jetzt zur Armee müsste. Und dann kam Scharping und hat gesagt, Künstler und Verrückte brauchen wir jetzt erstmal nicht in der Bundeswehr.
Wusste er nicht Bescheid.
Und dann war ich 28. Und dann war ich raus.
Und weißt du was? Sie haben mir alle recht behalten. Aus dir ist ja richtig was geworden.
Das war damals aber nicht.
Aber rückblickend der Berufsanfänger, der aus dem, also ich meine, alle, die damals den Kopf für dich hingehalten haben, würden am Ende sagen, wir haben es gewusst. Also der ist, hätten wir den nicht irgendwie, hätten wir den, ja wirklich. Ernst Busch warst du.
Ja.
Wie war das, du als ehemaliger DDR-Bürger, als du warst ja quasi ausländischer Inländer. Also der Westen hat ja eigentlich alles geschluckt, was da war. Man hat von überall Leute hingeschickt und dann, ihr wart irgendwie doof und hier nimmt mal 100 Mark und seid jetzt mal glücklich und wir sagen euch jetzt, wie die Welt funktioniert.
Naja, ich habe es so nicht gelesen. Ich war 17 und ich war, ja, so sagen wir mal, spätestens ab 86 komplett infiziert von angloamerikanischer Rock- und Popmusik und war total drauf aus, an Platten zu kommen, an Magnetkassetten zu kommen, wo man seine Musik draufspielt. Mich hat DDR-Rockmusik überhaupt nicht interessiert. Mich hat auch westdeutsche Musik kaum interessiert, außer die Toten Hosen und die Ärzte. Und das wollte ich alles nicht haben. Ich wollte diese englischen, amerikanischen Bands zu Hause haben und das hören. Und als das dann alles passierte, für mich war klar, ich will jetzt endlich mal eine richtige Westjeans, ich will eine coole Westjacke, ich will coole Westsneaker, oder damals sagte man noch Westturnschuh. Und von dem Rest des Geldes wurde sich Musik gekauft. Das war, und alles andere kam ja erst viel später.
Wie war es, jung zu sein in der DDR?
Ich bin ja Südmecklenburger, ich komme wirklich aus dem Wald. Ja. Also ich komme wirklich von einem Haus am Wald, umgeben von Siebenseen. Und das war natürlich erstmal cool. Und das war einfach total. Also man kriegt immer mit, dass im Elternhaus Schwingungen existieren. Und der Vater hat mir irgendwann mal das Kreuz vom Hals gerissen. So ein Metal-Kreuz. Wir haben erst viel später, fast 20 Jahre später, kurz nach seinem Tod erst begriffen. Der Pfarrer sagte dann, weißt du eigentlich, dass dein Vater nie aus der Kirche ausgetreten ist? Und das war verboten in der DDR. Wenn du Parteimitglied warst, durftest du nicht in der Kirche sein. Und der Pfarrer sagte dann, also es gibt keine Austrittsbescheinigung, der war immer in der Kirche.
Und er hat es dir abgerissen, weil aus Angst hatte, dass jemand glaubt, ihr seid gläubige Menschen. Genau. Also er hat sich selber eigentlich geschützt.
Der hat so total.
Weil du hast ja nicht an den Jesus geglaubt, sondern an den geglaubt.
Das war auch ein Black Metal Kreuz, also das, was falsch
rumhängt. Ja.
Und das fand, das haben wir alles überhaupt nicht begriffen. Wir kriegten dann mit, dass eben eine Lieblingstante und die Eltern sich überwarfen. Die kamen dann nicht mehr wieder, hat die Eltern immer als rote Socken beschimpft. Aber es war nicht so brisant wie das Verlieben, das sich sozusagen zeigen. Also wir sind eine Metal-Gang, ihr seid die Normalos und so. Also das war, diese Teenager-Sachen waren so sehr im Vordergrund zu dem Zeitpunkt. Und das Einzige, was ich sozusagen als Staatsmacht wirklich mitkriegte, war im Frühjahr 89 war das Pfingsttreffen der Freien Deutschen Jugend, also der FDJ. Und ich war delegiert, aber nicht von der FDJ. Das war für uns auch gefühlt uncool. Aber weil ich recht gut im Sport war, war ich delegiert vom Deutschen Turn- und Sportbund. DTSB hieß das. Und da waren wir zu dritt. Und das war eigentlich ganz gut, weil wir gesagt haben, komm, jetzt gehen wir mal uns die Mauer angucken. Weil für uns war ja die Mauer in West-Berlin nur eine rhetorische Größe. Ja, wir waren da ja nie. Wir haben die auch nie gesehen. Wir waren im Wald. Und der Wald war endlos, weißt du so. Und die Seen waren riesengroß und sauber. Und dann kommen wir, gehen gleich ans Brandenburger Tor, weil da sieht man gleich alles. Da soll noch Grenzer sein. Das war für uns alles Fiktion. So.
Krass, 5 Minuten von dort entfernt und aber nie so wirklich.
Nö, so eine Stunde mit dem Auto.
Du hast ja nicht irgendwie, weiß ich nicht, im Osten der Sowjetunion gewohnt. Nee. Und hattest da, warst du ja relativ dicht dran.
Und dann sind wir dahin. Und dann standen wir auch und es ist ja krass hoch. Boah, hier ist ja wirklich alles zu Ende. Boah, das ist ja schon irgendwie scheiße. Und dann stand da echt so Grenzer mit so Knarren und dann so. Geht mal ganz schnell weiter hier, Freundchen. Also sofort dieser Tonfall, wo man dachte, okay, das ist abstrus. Was ist denn das für ein Quatsch? So, ich war 17. Es war also für mich der ideale Zeitpunkt, dass die Mauer aufgemacht hat, weil ich konnte in alle Himmelsrichtungen jetzt fliegen.
Was war Fadi für ein Mensch?
Vater war, der war Erzgebirgler. Das sage ich deswegen, weil es ist eine besondere Menschenschlacht. Die leben halt im Mittelgebirge so. Und ein Apothekerkind, bürgerlich erzogen. Und das war in der DDR sozusagen nicht nur willkommen. Der Großvater war auch SAler, also fand das irgendwie alles richtig, was die Nazis da so gemacht haben. Die hatten auch einen ewigen Streit bis Ende der 60er, dass der Großvater wohl immer gesagt hat, das geht vorbei. Also er meinte die DDR damit. Das fühlt sich natürlich für einen Sohn dann 23 Jahre später furchtbar an, wenn der Vater eigentlich recht behält. Und hat aber, glaube ich, sozusagen aus seiner Persönlichkeit heraus diese Chance, nach dem Zweiten Weltkrieg diese neue Idee anzupacken, auch sozusagen zwischengenerativ gegen den Vater zu stoßen, sich gegriffen und war Parteimann, Gastronom, wollte eigentlich in die Kultur, aber das hat alles nicht geklappt und fing dann an der Ostsee an, Anfang der 50er Jahre auf Hiddensee und am Darß, so Kultur zu machen. Also heute würde man sagen Kulturmanager oder so, weißt du? Und war Parteiler, hat auch das Ding wirklich bis zum Ende verteidigt und war, ich weiß nicht, als wir dann in den 90ern, ich glaube Mitte der 90er war das, sind wir irgendwann mal nach Wandlitz, wo die Bonzen alle gewohnt haben. Dann standen wir vor diesen Häusern und dann war ja auch so, da hatten die ihren Videorekorder, also dieser ganze Materialismus Das, der war so nach dem dritten Haus, brach der so total zusammen, hat furchtbar geheult vor uns Kindern, weil er so mitkriegte, wie er auch veräppelt wurde. So. Und das war für uns dann so, oh ja, Daddy, das ist jetzt echt scheiße für dich. Ich möchte mir das gar nicht vorstellen, wie du, wenn du so ein freigeistiger Typ bist wie er, der mit 14, 15 Schauspieler werden wollte, dann wollte er Regisseur werden, dann war er irgendwo Inspizient an so einem kleinen Mecklenburger Kreistheater als Sachse. Das ist ja nicht von ungefähr, da bist du schon sehr fremd. Guten Tag, ich will hier auch mitspielen. Da guckt dich der Mecklenburger an und sagt, kein Wort verstanden. Ne? So. Und dann hat er sich da hochgearbeitet. Und dann ist das auf einmal alles so veräppelt worden. Das hat, da hat er echt dran geknabbert am Ende. Aber in der DDR-Zeit hat er wirklich für die Sache gerungen und war, glaube ich, mit vielem unzufrieden, aber dachte immer, das muss so sein, weil man ja so eine neue Idee etablieren muss.
Aber von seinen Aktivitäten wusstet ihr nichts?
In der DDR-Zeit? Ja. Nein. Also wir haben in den 90ern, haben wir uns gedacht, das geht gar nicht, dass er nicht dabei war bei der Stasi jetzt, weil er war stellvertretender Bürgermeister, er war Stadtrat, er war Hotelleiter, er war, hat einen Karnevalsverein gegründet in Mecklenburg.
Kann man gar nicht werden, wenn man nicht du irgendwas
musst,
macht.
So, also du musst da mit wem irgendwie zu tun gehabt haben. Und das hat ja dann auch wirklich bis Mitte der Nullerjahre gedauert, durch diesen Film Leben der anderen. Da hat es ihn dann, glaube ich, konnte es einfach nicht mehr seelisch zurückhalten, dass das irgendwie raus musste. Muss man ja selber nur im Privaten gucken, wenn man 15 Jahre lang was wegtut, was keiner wissen soll, wo man aber selber irgendwie eine Frage mit sich selber rumschleppt. Und dann sind es die eigenen Kinder, die sozusagen dir auch sehr klar und deutlich machen, dass es ganz schöner Bockmist, was da passiert ist. Und dann tragen es aus ihm raus. Und ich fand das super. Also auch wie wir es dann hingekriegt haben. Er ist ja dann leider wirklich ratzfatz danach gestorben. Gerade mal ein Jahr hatten wir Zeit, mit ihm da durchzugehen. Und dann ist er wirklich auch einfach so verstorben, er war nicht krank. Und wir haben das aber gut hingekriegt, ihn da nicht ihn aus dieser Hysterie, aus dieser Angst erstmal rauszukriegen. Und dann als Geschwister mit der Mutter zusammen zu sagen, so was ist, wie war's für dich? Hast du es immer gewusst, wie schlimm es ist? Oder hast du da moralisch nicht drüber nachgedacht und so? Da haben wir auch viel kapiert, dass dieser westliche Gedanke von Humanismus, also sozusagen von dieser Gleichheit, also die französische Grundidee der ersten französischen Revolution, dass Gleichheit, Brüderlichkeit und so weiter, das war bei ihm gar nicht so verankert, wie eben dieses, wir müssen uns gegen den Westen behaupten und dafür müssen wir uns auch zur Not in eine Pyramide begeben. Und der große russische sozusagen Capitano weiß schon, wo der Hase läuft und wir folgen dem bloß ab. Spätestens ab Brezhnevs Tod war ja so eine Agonie, was die ja auch alle irritiert hat. Dann war Brezhnev tot, dann starb Andropow, dann starb Tschernjenko. Da sind innerhalb von 3 Jahren 3 russische Präsidenten verstorben, sowjetische. Dann kam dieser Gorbatschow, den ja solche Leute wie mein Vater auch sofort kritisch sahen, weil der als weich galt. Ja. Und wir pro-westlichen Jugendlichen fanden den natürlich super.
Natürlich.
Perestroika war ein super Wort.
Wie guckst du auf heute, wenn du heute auf Mecklenburg guckst?
Wenn ich jetzt nach Hause komme, nach Mecklenburg, habe ich überhaupt keine Lust über dieses übereinander oder über meine Kumpels oder über den Nachbarn mit ihnen zu sprechen, sondern ich setze mich hin wie früher und wir klönen immer und versuche rauszufinden in den Gesprächen, wo der Schuh drückt. Und das sind dann, da taucht AfD gar nicht auf, der Begriff. Sondern geht es um das Heizungsgesetz, dass man sagt, ja, wir haben jetzt einfach, weil das ja sollte ja kommen, haben wir jetzt nochmal Ölkessel gekauft. Die sind lauter, die verbrennen mehr und hätten wir mal den alten behalten. Jetzt weiß aber gar keiner, ob ab 1.1.25 man keinen Ölkessel mehr einbauen darf oder nicht. Also eine totale Verwirrung. Und wenn du sozusagen über 10, 15, 20, 25 Jahre erlebst, Hartz IV, ich sage nur allein diese ganze Hartz IV-Story, wenn du kein Erbgeld hast, wenn du nicht in irgendeine Bildungssituation gekommen bist, um Sachen sozusagen rational permanent zu durchschauen, wenn du sondern immer jeden Tag an deinem Leben dran bist, dann bist du einfach irgendwann hart gefrustet, weil du irgendwann merkst, dieses Versprechen des Kapitalismus.
Das Aufstiegsversprechen des Kapitalismus. Wenn du merkst, klar.
Das ist eigentlich gar nicht erreichbar. Wenn ich das jetzt mal durchrechne, wie ich seit 15 Jahren Einnahmen mache, wenn ich das jetzt nochmal mal 2 rechne, also die nächsten 30 Jahre, da werde ich werde ja nie reich werden. Ich werde ja nie zu Wohlstand kommen. Die verarschen mich. Also dann das sind ja grundehrliche Gefühle, die erstmal einsetzen. Und da sitzt so eine populistische Parteien, haben wir ja nur seit diesem Jahr mehrere, da genau greifen die mit ihren Armen rein, wie in so einem Herr der Ringe-Film und ziehen dich und sagen, ja genau, komm her. Das ist wie der Monster-Moment, wo die sagen, und wir wir protestieren mit dir dagegen. Weil mehr machen sie ja nicht. Sie protestieren ja nur gegen das, was...
Also wir machen euch nicht reich. Es wird gar nichts passieren. Also wir protestieren, wir halten mit euch gegen.
Wir machen einfach, dass wir machen das größer, was ihr empfindet. Und dazu gehört ja auch auf einer anderen Seite eine extrem nicht wahrnehmbare, führende, gewählte Politik.
Ja, genau.
So. Und damit, wenn du das als einfache Bürgerinnen und Bürger sozusagen immer permanent an allen Ecken mitbekommst, dann bist du müde. Und du bist auch immer gefunden, du hast ja gar keine Glücksempfindung mehr. Außer mal einen Sonntag frei, die Sonne scheint, ich gehe schwimmen oder so. Mal mit dem Hund gehen. Und das reicht auf 30 Jahre nicht.
Was muss man denn machen?
Das ist ja das, was mich als Ostland, der mit einer Frau aus dem Ruhrgebiet verheiratet ist, ja dann auch in dieser Ost-West-Debatte total ärgert. Weil man kann das ja so sagen, die ostdeutsche Geschichte seit 89 ist ja sozusagen die Geschichte eines politischen, ideologischen und auch ökonomischen Heimatverlustes, ein identitärer Verlust sozusagen, weil man die DDR war, je nachdem, wie man dazu stand. Dadurch ist aber ganz viel, sind ganz viele Ableitungen möglich. Das Ruhrgebiet kämpft spätestens seit Anfang der 80er Jahre damit, dass da vor 150 Jahren irgendwelche findigen Leute dachten, hier holen wir jetzt mal richtig die Kohle raus. Und zwar nicht nur die Kohle, sondern die Geldkohle auch. Und pumpen das Ding mal leer und man vergewaltigt, entschuldige diesen Ausdruck, eine ganze Landschaft, die eigentlich eine Auenlandschaft war wie Südmecklenburg. Und saugt das Ding so aus, dass man an manchen Tagen mit den Zügen nicht mehr durch Bochum fahren darf, weil man Angst hat, dass das ganze Ding absackt, weil das durchlöchert ist wie so ein Schweizer Käse. Und da gibt's gar keine andere Ableitung, außer das, was das alles hier begründet hat, diese Wohnflächen für Millionen von Menschen, gibt's nicht mehr. Da gibt's nicht, ja, aber es war ja eine gute Ideologie und das war doch ein guter Gegenversuch ideologisch gegen den amerikanischen Kapitalismus. Ja. Sondern da gab's nur Kohle, da holen wir alles raus und das ist jetzt weg. Und keine Ahnung, was wir mit euch jetzt machen. Ihr wohnt jetzt halt hier, ihr 5 Millionen Menschen. Keine Ahnung.
Kurze Fragen, kurze Antworten, Herr Hübner.
Ja. Ach so.
Was ist männlich?
Empathie, Verantwortung, Humor, Glücksversprechen, aber auch mal sich gehen lassen und heulen.
Es ist gut zu lügen.
Es gibt sicher Situationen, wo eine Notlüge dir das Leben rettet.
Wer nennt dich Carsten?
Meine Schwester.
Deine Schwester?
Ja.
Wie viele Geschwister seid ihr?
3,5. Also wir haben noch einen großen Halbbruder, aber der sagt auch Carsten, aber zu dem habe ich im Moment keinen Kontakt. Aber von den engst umgebenden Menschen sagt meine Schwester Carsten.
Beschreib deine Frau.
Das ist die Königin. Das ist einfach die größte Königin, die es gibt auf dieser Welt.
Du bist in love, ne?
Ich finde es nicht.
Du hast richtig, das richtig, du hast richtig den Sechser, du hast richtig das gefunden, was du...
Ja, Lila ist
das. Oh, ist das schön.
Das ist die Döllste.
Oh, also, und wenn du es sagst, sieht man es in deinen Augen und das macht einen glücklich.
Ja.
Fällt es dir schwer, Dinge durchzuziehen?
Nee.
Also du kannst einfach...
Ja, wenn ich mir was vornehme, dann...
Machst du das.
Dann muss das auch zu Ende gebracht werden, weil sonst kann ich doch auch in Mecklenburg am See sitzen.
Was hilft gegen Liebeskummer?
Alkohol, guter Alkohol und viel Punkrock.
Sehr gut. Das ist eine sehr gute Antwort. Die gefällt mir. Ist es wichtig, im Leben Kinder großzuziehen?
Ja.
Tatsächlich?
Ich habe keine eigenen Kinder, aber ich darf ja seit fast von Anbeginn meinen Stiefsohn, Ziehsohn mit großziehen. Und das ist wirklich das zweite größte Glück, nachdem ich nach Lina sozusagen. Weil du Dinge lernst, auch wenn es nicht mehr der eigene Sohn ist. Und ich kenne seinen Vater ja auch super, ist einer meiner engsten Freunde. Nur durch das Kind kapierst du auf einmal, wie wichtig du also in so einem komischen Kreislauf bist. Das ist so wichtig, dass man das erlebt für sich. Weil sich ganz viele Sachen dadurch wirklich annullieren, was man so an Narzissmus mit sich rumschleppt.
Du gibst so schöne Antworten. Guckst du Sonntagskrimis?
Nein.
Nein, ne? Nein. Nein.
Also nee. Auch damals, also auch davor damals nicht.
Auch
und währenddessen auch, dann immer nur auf Hinweise, weil ich bin einfach kein Fernsehkicker, nie gewesen.
Bist du nicht? Guckst du denn, bist du so ein Netflix-Onkel oder guckst
du? Ich war eigentlich Theater- und Kinomensch.
Ach, wie schön.
Also schon immer. Und als das dann kam mit dem 110 Polizeiruf Rostock, habe ich meinem Bruder das erzählt, weil der ist Tatortgucker gewesen ganz lange. Und der hat gesagt, wow, geil. Ich sage, was ist das? Ja, dann hatten wir so 3-4 Teams damals. Also die Kölner hatten gerade angefangen, Münster hatte gerade angefangen. So, guck die mal, dann kriegst du so einen Überblick. Und dann habe ich mich da so reingefuchst im Sinne von durchziehen. Aber von mir aus habe ich sowas
nicht gesehen. Interesse war da
nicht. Nee, weil ich einfach Fernsehen war, das hat mich einfach nicht gekriegt in jungen Jahren.
Deine größte Niederlage?
Meine größte Niederlage. Letztlich, oh Gott, das ist auch sowas, wo ich nach, weil ich das immer nicht als Niederlage empfinde. Also Es gab als Anfänger, kriegte ich zu meiner eigenen Überraschung die Rolle Per Günd zugesprochen. Also ich war direkt von der Schauspielschule, ich war eigentlich noch im vierten Studienjahr und ich kriegte Per Günd als Hauptrolle zugesprochen in Frankfurt. Und das war für mich so, wow, geil. Irgendwie fand ich das auch so richtig, aber ich merkte schon, das ist ein ganz schönes Brett. Und dann haben wir angefangen zu proben. Das waren auch meine beiden Buddies, meine Stammregisseure, mit denen ich unbedingt auch, wir haben eine eigene Gang gegründet, eine eigene Truppe und haben auch losgelegt. Und dann so 3 Wochen vor der Premiere merkte man, dass wir atmosphärisch überhaupt nicht zusammenkommen. Ich sah, für mich war das so ein Punker, diese ganze Per Günd-Figur, dass wir, also weil der sozusagen über alles hinweg geht, sozusagen so ein Rock'n'Roll-Narzissmus eigentlich. Und ich ging jeden Abend über die Zeilen, wo die Punker da lagen und bettelten und, oder laut Punkern. Und für mich war das so ein, in den 90ern dachte ich, das ist ein Punker. Der muss aussehen wie ein Punker, der muss sich benehmen wie ein Punker. Das darf nicht wohlgesprochene Bühnenkunst sein, sondern das muss eigentlich Castorf sein. Und das waren junge Regisseure in Frankfurt, einer sehr bürgerlichen Stadt, und gesagt haben, man versteht kein Wort, man weiß gar nicht, um was es hier geht. Nee, das muss schon. Und wir kamen nicht zusammen. Ich kriegte nicht das gespielt, was sie suchten. Und ich fand das, was sie suchten, wirklich spießig. So. Und so, dass man dann vor 3 Wochen vor der Premiere sagte, wir trennen uns an dieser Stelle. Und dann war das deren Durchbruch. Und ich saß in meiner Bude in Frankfurt, so wie Liebeskummer, und hab da einfach guten Eindruck.
Aber ich werde das als Erfolg, wenn ich ehrlich bin. Du hast das gemacht, was du machen wolltest.
Im Nachgang kann man das so sagen, aber es war in der Phase, also in diesen, ich sag mal, 4, 5 Wochen danach, war das schon so, fuck. Also, weil du weißt ja auch als junger Schauspieler nicht, war das diese eine Chance. Weil der Beruf ist ja wirklich...
Ja, der ist nicht einfach.
Und es leidet always so. Und das war so, okay.
Deine schönste Karnevalsverkleidung?
Urmensch. Es gab mein Vater war ja Karnevalist und es gab immer diesen Kinderkarneval. Das war der vorletzte Sonntag in der Saison, immer so Anfang Februar. Und da habe ich mich als, wir hatten in der Schule gerade die Urmenschen und da habe ich mir dann so Felle machen lassen von der Mutter mit so Fellschuhen, Fellweste, Fellmütze mit so einer Pappmaché-Keule. Und das fand ich gut. Mit so einem angemalten Vollbart.
Das ist gut. Was würdest du gerne mal spielen?
Ich würde gerne mal so einen Kartellboss spielen in einer durchaus in so einer Stadt wie Hamburg. Also die wirklich harten Strippenzieher, die hinter all dem stehen.
Bist du tollpatschig?
Letztlich nicht, nee.
Wen rufst du an, wenn es dir schlecht geht?
Lina.
Ist so?
Ja.
Geht's dir manchmal schlecht?
Na klar, du hast ja, es geht ja jetzt nicht, das Leben ist ja kein Wunschkonzert. Also natürlich gibt's dann, gerade auf der kurzfristigen Ebene hast du ja doch schnell auch mal, wenn was kurzfristig klappen soll und das dann nicht gelingt, dann kannst du dich ärgern. Ich bin irgendwie nicht so ein Typ, der sich, also ich glaube immer, das, was kommt, ist sozusagen das, was dann die Aufgabe für den Moment ist. Und deswegen gucke ich gar nicht ängstlich in die Zukunft, sondern ich gucke eigentlich, überleg mal, wir haben jetzt 24, in 2001 sind diese völlig durchgeknallten Leute in diese Hochhäuser geflogen. Ich war jetzt gerade in New York an diesen Pools, wo die Häuser standen.
Beeindruckend.
Hammerhart.
Beeindruckend.
Also,
hammerhart.
Das ist ja auch wirklich... Man kann das gar nicht in Worte fassen. Du guckst in diese Pools und dann stehen da ja auch immer hunderte von Touristen rum und das Wasser läuft dir da so rein. Ja. Und du denkst, Alter, ist das, was für ein kranker Scheiß mit deinem 16-jährigen Sohn, der das ja damals noch nicht erlebt hat. Und was danach alles passierte, der Afghanistan-Krieg, der zweite Irak-Krieg, was dann alles einsetzte. Denn danach, 10 Jahre später, die nordarabische Revolution in Tunesien, Gaddafi verschwand, also in Ägypten und Libyen. Dann setzte der syrische Bürgerkrieg ein. Deswegen, die Zeiten sind unruhig. Und ich glaube, was ich gelernt habe in meinem Leben, ist, dass du mit dem, was kommt, irgendwie, du musst immer gucken, Mecklenburg ist ja diesen Spruch, Element of Crime singt es viel besser. Da, wo deine Füße stehen, da ist der Mittelpunkt der Welt. Und das hilft erstmal für den Moment, um immer zu gucken, was kann ich jetzt für den Kram tun. Wir sind ja so virtuell krass unterwegs, durch Social Media hat sich das ja alles vervielfacht, dass man viel mehr im Virtuellen ist, also im Mainfuck, Brainfuck, als hier. Wir sitzen gerade im U-Boot. Wenn jetzt draußen gerade die Welt untergeht, kriegen wir das eigentlich nicht mit.
Ja.
Und wenn wir dann jetzt auftauchen und dann sehen wir, dass die ganze Welt untergegangen ist, dann müssen wir mal überlegen, wie wir das hinkriegen da draußen. Das ist gar nicht, ich will es überhaupt nicht schönreden oder mir einfach machen. Nur manchmal, glaube ich, übersteigt es die eigene Kompetenz und Kraft, sozusagen das alles mitzudenken. Sondern man muss dann eher in den Austausch gehen. Das ist das, weil du ja das von Mecklenburg gefragt hast. Ich fahre nach Mecklenburg und ich habe nur gute Begegnungen.
Natürlich, das glaube ich. Ja, ja.
Weil du so wie wir mal jetzt hier sitzen, sitzt du dann auch abends am Grilltisch da, dann sitzt du mit anderen am anderen Grilltisch und man redet über andere Themen, man redet auch anders über die Themen, aber man hat viel mehr Gemeinsames als ist sozusagen im virtuellen Raum, wo man sich dann immer nur noch anfängt zu kloppen.
Ich habe ein schönes Abschlussspiel für dich, Alter, weil wir so schön über die Schauspielerei gesprochen haben. Möchtest du Barbie sein oder möchtest du Ken sein?
Barbie.
Barbie. Dann nehme ich Ken. Sie hat auch nur einen Schuh.
Aber sie hat blaues Haar.
Ken hat noch so eine Tasche. Möchte er die tragen? Vielleicht trägt er die Tasche noch hier irgendwie hier in seiner Hand. So, kannst du das, Ken? So, also.
Ist das hier ein Mikrofon oder was? Ein
Mikroskop? Nee, natürlich ist Barbie hat einen Schuh schon verloren, der andere macht nicht. Sie braucht den einen Schuh auch überhaupt gar nicht.
Sie hat jetzt gar keinen mehr.
Sie ist, natürlich ist Barbie die Schlaue, das ist heute so. Die ist, ist wie immer die Frauen halt sind und Ken ist halt der Haudegen hier. Ken, ne? Ist der Ken. Ist ein bisschen Ken ist Ken. Also, wir spielen großes Theater ganz klein. Große klassische Dialoge. Es fehlt der Platz, deswegen nehmen wir unsere Avatare hier. Wir spielen in Marks Kamera hier hinein und die Regieanweisungen können gerne mitgelesen werden. Ich gebe dir, es ist nicht schwierig, ich bin da gespannt, weil ich das, ich bewundere Schauspielerei so sehr, weil ich das so
gar nicht kann. Ich das ohne Brille
Ich habe das extra groß gesehen. Ah, so. Es ist schon, ja.
Sehr gut.
Regieanmerkung, B1 Sprachkurs, damit alle Beteiligten am Ende Spaß haben, muss man
das
gemeinsam gründlich
gesehen,
planen. Dabei ist es wichtig, im Gespräch mit einem Partner eigene Ideen und Vorschläge zum Ausdruck zu bringen. Das ist, als wenn du jetzt hier kommst in dieses Land, dann ist es das. Du bist Anna.
Hallo Hasib, wie geht es? Hallo Hasib, wie geht es dir?
Also, muss ich gar nicht aus wie Hasib und ich weiß nicht, was das für ein komischer Name ist, den er da reingeschrieben hat, weil keiner heißt bei uns so. Aber hallo Anna, mir geht es gut, danke. Wie geht es dir?
Bei mir ist auch alles gut. Am Samstag feiert unsere Freundin Emma ihren Geburtstag.
Sehr gut.
Ich wollte dich fragen, ob wir zusammen eine Überraschung vorbereiten sollen.
Ja, das finde ich gut, dass Deutsche immer, wenn sie was sagen, dann auch Bewegung dazu machen.
Ja.
Weil als würde ich das dann verstehen. Das ist eine... wir sprechen Iraner. Das ist eine gute Idee, Emma. Emma würde sich sehr freuen, sehr gerne. Dafür müssen wir ein paar Sachen kaufen. Konfetti, eine Torte, Luftballons. Wollen wir das zusammen erledigen?
Gerne. Hättest du am Donnerstag um 16 Uhr Zeit.
Ich habe die Uhr, du kannst gucken, nicht so nah, ich bin immer noch aus anderem Land. An diesem Tag habe ich meinen Sprachkurs.
Aber ich liebe dich.
Bis ja, ich spreche auch normalerweise
ihn, aber ihr
ganz
weiß es
anders.
Noch nicht.
Ich spreche auch so. Ich bin hier 1986 hier gekommen und ich kann schon B1. Emma, soll ich dir was erzählen?
Ja, bitte.
Als ich damals eingebürgert wurde, ich bin heißt eigentlich Michel. Hallo, nice to meet you. Als ich eingebürgert wurde, habe ich Abitur und Studium vorgelegt bei meiner Einbürgerung. Und die Frau hat gesagt, wollen Sie noch einen Sprachtest machen? Wir sind nicht sicher, ob Sie Deutsch können.
Das ist Deutschland.
So.
Das ist Deutschland.
Das, tschüss, das reicht. Aber einen schönen habe ich noch für dich. Stirb langsam. Da möchte ich, dass du aus allem rausgehst. Du machst hier...
McLean.
Ja, natürlich.
Weißt du, was dich als Held erwartet? Der liegt schon im Sterben. Weißt du, was dich als Held erwartet? Gar nichts. Die scheißen auf dich. Sie klopfen dir auf die Schulter, bla bla bla. Gut gemacht, du wirst geschieden und dann bist du eine Frau. Nein, dann kriegst du eine Frau, die auch nicht mal deinen Nachnamen merken kann. Kinder, die nicht mit dir reden wollen und du sitzt oft genug allein vor deinem Essen. Glaub mir, kein Held zu sein, kleiner, ein Held zu sein, bringt gar nichts.
Und warum machst du das? Ist das
weil dann? Anscheinend kein anderer da ist. Deswegen glaub mir, wenn es ein anderer machen würde, wäre ich sofort weg. Aber es gibt keinen. Also ziehen wir das jetzt durch.
Genau deshalb bist du mein Held.
Aha.
Und was machen wir jetzt? Weiß ich nicht. Es gibt eine Erfindung aus den 60er-Jahren.
Es gibt eine Erfindung. Guck close up, ganz nah an die Kamera. Es gibt eine Erfindung aus den 60ern. Die nennt man Joggen. Es wird dir gefallen. Follow me.
Das ist ein guter Film. Du bist ein toller Gast. Charlie Hübner bekommt Applaus, dass er das so toll gespielt hat.
Nein, Michel,
ich bin ganz,
das ist so wunderbar gespielt.
Ich bin hin und weg. Ich danke dir, dass wir es geschafft haben. Ich habe jetzt meine Goals geschafft, die ich im Leben schaffen wollte. Jetzt brauchen wir keinen Gast und die Sendung können wir jetzt auch aufhören.
Schön, dass du da warst. Ja, wunderbar. Wohl sein. Wohl sein, wie man in Hamburg sagt.